und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Kurs, dem Kapitalmarkt-Podcast der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Ilja Schröter. Die erste Hälfte des Börsenjahres liegt hinter uns. Viele nutzen diesen Zeitpunkt für einen klassischen Rückblick. Wir möchten heute aber bewusst einen Schritt weitergehen, denn viel spannender als die Frage, was in den vergangenen Monaten passiert ist, ist doch die Frage, was können Anlegerinnen und Anleger daraus für ihre Zukunft lernen? Die vergangenen Monate waren geprägt von geopolitischen Spannungen, neuen Zollkonflikten, anhaltenden Inflationssorgen, Entscheidungen der Notenbanken und neue Notenbankenbanker selber und gleichzeitig erstaunlich robusten Kapitalmärkten. Aber was sagt uns das über die Funktionsweise der Märkte? Welche Lehren sollten langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger daraus ziehen? Und was bedeutet das für uns in Deutschland für den Vermögensaufbau und die private Altersvorsorge? Darüber spreche ich heute mit unserem Chief Investment Officer, Herrn Bernd Schimmer. Herr Schimmer, herzlich willkommen.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Schimmer, wir wollten heute ursprünglich einen klassischen Halbjahresrückblick machen und ich kann an dieser Stelle einschieben, wir haben eben schon mal kurz ein bisschen gesprochen, druckreif liegt unser Halbjahresrückblick sozusagen in den Regalen, aber auch auf den bekannten Internetseiten. Ich werde hinten raus auch nochmal einen kurzen Werbeblock setzen, wo Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Halbjahresausblick in Gänze nachlesen können. Je länger ich mich jetzt allerdings vorbereitet habe, desto mehr hatte ich den Eindruck, ja, das Spannendste ist gar nicht, was passiert ist, sondern was Anlegerinnen und Anleger daraus lernen können. Wenn ich also auf die ersten 6 Monate zurückblicke, fällt mir vor allem eins auf. Es gab kaum eine Woche ohne neue Schlagzeilen. Geopolitische Konflikte, Zollthemen, Diskussion über Inflation, Entscheidung der Notenbanken. Und trotzdem haben sich die Kapitalmärkte insgesamt erstaunlich robust entwickelt. Herr Schimmer, hätten Sie uns diese Entwicklung zum Jahreswechsel so prognostiziert?
Auf jeden Fall, 1:1. Ist für uns überhaupt nicht überraschend. Das musste genau so kommen, wie es gekommen ist. Nee, natürlich nicht. Spaß beiseite. Ich glaube, die erste Lektion, die man ein Stück weit lernen kann, lernen muss, ist die, man kann versuchen, in die Zukunft zu gucken und man muss eben halt akzeptieren, dass Szenarien, die man aufmacht, möglicherweise dann durch bestimmte Einflussfaktoren entweder weniger stark oder eben halt auch stärker überrollt werden. Und genau das passiert eigentlich in aller Regel. Was mir allerdings schon Mut macht, ist das Thema der Kursziele, das Thema der Bewertung. Da müssen wir uns ja komplett transparent, wir haben es ja vorher veröffentlicht, dementsprechend auch dran messen lassen. Und das passte schon ganz gut. So, es ist jetzt unbedingt notwendig, dass man in einer solchen Periode, also ausgehend 1.1.26 und dann eben halt guckend bis zum 30.06.26, dass man da jetzt auf die Nachkommastelle alles trifft. Nee, das wird nicht möglich sein. Aber dass man eine grundsätzliche Einordnung vornimmt, das hat schon geklappt. Die Dinge, die rundherum dort passiert sind, die sind außerhalb einer Vorsorge, einer Prognosevorstellung, würde ich sagen. Das kann keiner.
Ich würde die Frage gern noch mal etwas größer ziehen. Was war aus Ihrer ganz persönlichen Sicht die wichtigste Erkenntnis oder vielleicht sogar die wichtigste Lektion, die Anlegerinnen und Anleger aus diesem ersten Halbjahr mitnehmen sollten in die Zukunft?
Ja, ich glaube, die erste Lektion, das ist jetzt eine ganz alte Lektion und das klingt auch vielleicht so ein bisschen abgeleiert, aber ich glaube, es ist wirklich die wichtigste Lektion. Strategie kommt vor Taktik. Investiere wirklich viel Zeit, entweder mit dir selbst, mit Freunden, mit Bekannten, am besten mit Beratenden der Hamburger Sparkasse und überlege dir, was du erreichen möchtest. Mach eine gute Strategie und halte bitte dann auch so lange an dieser Strategie fest, solange sich in den persönlichen Umständen oder aber in den weltpolitischen Umständen nicht wirklich Gravierendes verändert. Also gravierend heißt, wenn wir jetzt irgendeinen weltpolitischen Umsturz bekommen, den ja keiner prognostizieren kann, den auch keiner erwartet, dann ist die Welt auf einmal wirklich anders. Wenn sich im persönlichen Umfeld etwas ändert, dann kann die Welt auch anders sein. Ansonsten halte an dieser Strategie fest Und nur an den Rändern werde aktiv, weil es vielleicht eine Chance, möglicherweise eben halt, aber auch etwas gibt, was man vielleicht mal bereinigen muss.
Ich glaube, dieses Thema schneiden wir auch gleich nochmal. Schauen wir mal. Vorab vielleicht nochmal ein, zwei Fragen. Jetzt rückblickend aufs erste Halbjahr. Gab es eine Entwicklung, die Sie persönlich überrascht hat?
Sie hat mich nicht überrascht vom Grundsatz her. Sie hat mich von der Stärke, von der Heftigkeit überrascht. Dass das Thema KI eine Querschnittstechnologie ist, dass ein Stück weit dort eine neue Schlüsseltechnologie auf uns zukommt, das konnte nicht überraschend sein. Was mich überrascht hat, ist, dass dieses KI-Thema doch mittlerweile auch so stark in Börsenbewertungen Einzug gehalten hat, dass es eine Dominanz hatte, von der aus eigentlich fast alles ausgegangen ist. Das ist einerseits gut und schön. Andererseits muss man allerdings auch rekapitulieren und feststellen, dass es da natürlich eine Abhängigkeit gibt. Es muss eigentlich irgendwie so gefühlt auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene gar nichts funktionieren. Hauptsache, es funktioniert der Trend KI. Wenn man dann jetzt die nächste Frage, und die drängt sich ja auf, anschließt und die Frage stellt, ja, aber was ist, wenn der Trend KI mal nicht mehr funktioniert? Ja, dann bilden sich eben halt Fragezeichen. Aber diese Dominanz des KI-Themas, das fand ich schon überraschend.
Wir wollen jetzt heute keine, ja, wie soll ich es formulieren, neue Anlagestrategie raushauen, gucken, wo könnte man jetzt möglicherweise wie taktisch gut rein. Ich glaube schon, dass es Sektoren gibt, die zurückgekommen sind. Schauen wir mal, ob wir das zu anderer Stelle machen, will damit nur sagen, ja, KI müsste man, empfiehlt sich vielleicht ein bisschen skeptisch heraufzuschauen, heißt aber noch lange nicht, irgendwie negativ gegenüber dem Aktienmarkt eingestellt zu sein. Das haben Sie aber auch mit keiner Silbe gesagt. Sagen Sie, eine ganz andere Frage nochmal, es würde mich nochmal interessieren. Ja, gibt's denn was, wo Sie sagen würden, also da lagen jetzt sehr viele Marktteilnehmer wirklich komplett daneben? Gold zum Beispiel, waren ja viele FOMO getrieben noch zu Beginn des Jahres?
Da waren wir eine Zeit lang tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir können das nicht mehr nachvollziehen. Und wir haben das gemacht, was natürlich dann auch nicht nur auf Zuspruch gestoßen ist. Wir haben eine Zeit lang ja sogar die Prognose für Gold eingestellt, weil wir gesagt haben, wir wollen diesem Herdentrieb einfach nochmal 10% drauf im Kursziel, dem wollen wir nicht folgen. Wir können das nicht mehr prognostizieren. Es ist uns entglitten. Dort haben viele Marktteilnehmer dann den Kurs oder die Kursziele einfach weiter nach oben gezogen. Das haben wir nicht gemacht und das fand ich im Nachhinein auch richtig. Natürlich wussten auch wir nicht, dass es zu dieser Konsolidierung oder zu dieser Korrektur im Gold kommt. Wir wussten nicht wann. Was wir wussten, dass das so ein bisschen entglitten ist, das Ganze. Also da lagen in der Tat viele Marktteilnehmer daneben. Und wo wir alle daneben lagen, das muss man auch ganz deutlich sagen, das ist diese unglaublich hohe Qualität der amerikanischen Unternehmen, die sich dann eben halt in den Gewinnzuwächsen widerspiegelt. Zu Beginn des Jahres ist der Gesamtmarkt, das ist ja so eine Art Konsensschätzung dann gewesen, davon ausgegangen, ja, das wird ein gutes Jahr. Für, wir sagen ja immer so schön, US Corporate, da ist schon davon auszugehen, dass es zweistellige Gewinnzuwächse geben wird, was ja schon mal wirklich gut ist. Am Ende aller Tage knabbern wir jetzt an der 30% Marke. Das ist außergewöhnlich. Das ist außergewöhnlich und das hat zu unterschiedlichen Facetten geführt. Da hat keiner mitgerechnet, dass US Corporate trotz all dieser Belastungen dann eben halt doch so gut dasteht.
Wenn wir nochmal auf die vergangenen Monate schauen, fällt mir vor allen Dingen eins auf und das ist, dass die Unsicherheit gefühlt und nahezu permanent hoch war. Und trotzdem entwickelten sich die Kapitalmärkte häufig deutlich besser als das allgemeine Stimmungsbild. Sagen Sie mal, Herr Schemmer, warum ist das eigentlich so?
Naja, am Kapitalmarkt ganz kurzfristig geht es auch so um Herden- und Trendverhalten, indem man dann eben halt die News aufmacht und dann kommen vergleichsweise erschütternde Nachrichten. Oder es kommt etwas, wo wir sagen, oh Gott, das hebt ja alles aus den Angeln und den Fugen und wer weiß, wie die Welt danach ist. Das ist meistens so der erste Reflex. Und dann werden, ich sag mal, wie wild Aktien gekauft oder im schlechteren Fall werden sie dann eben halt auch verkauft. Das setzt sich dann irgendwie 2-3 Tage fort und spätestens dann wird der Markt aber ausgesprochen professionell. Und was heißt das professionell? Der Markt überlegt sich halt, und das konkret bezogen auf Sektoren, auf einzelne Unternehmen, welchen Einfluss ganz konkret hat jetzt eben halt dieses eine Ereignis. Und bei dieser näheren Betrachtung, und das hat dann eben halt nichts von Stimmung oder Ähnliches zu tun, das ist einfach dann ein Stück weit auch quantitative, das Mathematik, überlegt man sich, dann guckt sich die Bilanzen der Unternehmen an und sagt ja, verdient dieses Unternehmen jetzt mehr Geld, weniger Geld oder verändert sich eigentlich gar nichts? So, und immer dann, und das ist ein schönes Beispiel, wenn man strukturelles Wachstum hat, und das ist eben halt mit allen rund um KI der Fall, kommt man dann relativ schnell zu dem Ergebnis, dieser Trend wird weitergehen. Da mag das Ereignis auch wirklich schlecht sein für die Gesamtwirtschaft. Das muss sich in dieser ersten Abfolge eben halt nicht spiegeln in den Unternehmensergebnissen. Am Ende geht es immer darum, was und wie viel Geld verdienen Unternehmen. Und zwar nicht jetzt und heute, sondern in den Erwartungen in 12, in 24 Monaten. Das ist die relevante Zahl. Und wenn es da eine Veränderung gibt, das wird mehr, dann steigen diese Aktien. Gibt es eine negative Veränderung, dann fallen sie halt. Also, und das ist wirklich, das hat nichts mit Stimmung oder mit was auch immer zu tun. Und das hat auch nichts mit der Medienrhetorik zu tun. Da sind dann ganz, ganz kühle Köpfe unterwegs, die dann am Ende sagen, für den ist es gut, für den ist es schlecht und für den hat es keine Auswirkung.
Ja, also professionelle Investoren, glaube ich, kann man an der Stelle ganz klar so sagen, die schauen schon eindeutig und stärker auf Unternehmensgewinne und Bewertung als auf einzelne oder auch mehrere wenige Schlagzeilen, oder?
Ja, absolut. Was man dabei sicherlich auch immer berücksichtigen muss, dass es dort Trendverstärkungen gibt. Also natürlich besteht diese Börse und diejenigen, die auch Kurse machen an den weltweiten Kapitalmärkten, am Ende aller Tage wollen die alle Geld verdienen. So ist das. Das Schöne ist, häufig wird ja gesagt, also erstmal muss der eine verlieren, nur dann kann der andere was gewinnen. Das ist ja nun mal Quatsch, ne? Das ist bei Aktien wirklich nicht der Fall, weil mittel- und langfristig, und da gehe ich mal von aus, und das kann man, glaube ich, schon mal durchaus mit Verlaub so raushalten, steigen Aktienkurse. Das heißt, es können alle gewinnen. Nun gibt es aber auch Investorengruppen, die versuchen, aus diesen Dingen eben halt noch mehr zu machen, indem sie sagen, mein Gott, nochmal, wir sehen das jetzt als Beispiel bei der künstlichen Intelligenz, haben alle auf das Thema Hardware, also Speicher gesetzt. So, was machen diese Investoren? Die kaufen Hardware-Aktien und verkaufen gleichzeitig Software-Aktien. So, das sind so Irritationen und das sind Trendübertreibungen. Da glaube ich schon, da wird für einen gewissen Zeitraum, spiegelt da die Börse nicht unbedingt immer und zu jedem Zeitpunkt die Ergebnisse wieder, die eigentlich fundamental gerechtfertigt werden. Aber das wächst sich raus. Das dauert dann ein bisschen, wie lange weiß keiner. Und dann gehen wir auch wieder in so eine Art Normalstellung zurück.
Okay, dann sage ich, erfolgreiches Investieren entsteht selten dadurch, dass man jede einzelne Nachricht richtig einschätzt, sondern natürlich in erster Linie dadurch, und das haben Sie vor circa 10 Minuten ja schon mal ganz deutlich gesagt, dass man eben einen langfristigen Plan verfolgt, ja, und den in seinen groben Zügen ja auch dran festhält. Sagen Sie, welche grundsätzlichen Lehren ergeben sich denn jetzt aus dem ersten Halbjahr für Menschen, die insbesondere einen langfristigen Vermögensaufbau verfolgen oder aber auch Vermögen erhalten möchten? Gibt's da was?
Ja, das glaube ich schon. Also was die langfristige Perspektive anbelangt. Also die langfristige Perspektive ist auch die langfristige Perspektive. Auch wenn es denn schwerfällt, ist es vielleicht mittel- und langfristig vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie 2026 ausfällt. Das fällt einem natürlich schwer. Das fällt mir auch schwer, wenn ich mir meinen Depotauszug, wann auch immer, dann angucke. Aber am Ende muss man da vielleicht auch wirklich so ein bisschen cool sein und drüber hinweg gucken. Und nochmal, ich sagte das ja vor 10 Minuten schon, Strategie geht vor Taktik. Und das ist das eine. Und das andere ist, wenn man von bestimmten Trends überzeugt sind. Wir sprachen mal von den sogenannten 5 Ds. Ja, so Das ist dann eben halt Digitalisierung als der derzeit ja irgendwie wirklich mit Abstand wichtigste Trend, der so gespielt wird und eben halt auch wahrgenommen wird. Aber es gibt dann noch ganz, ganz viele andere, Defense, Dekarbonisierung und. Diese Trends, die sind nicht kaputt, aber sie kommen eben halt an den Börsen immer mit einer unterschiedlichen Ausprägung hervor. So, und das sind, glaube ich, die spannenden Dinge, die man jetzt auch in diesem ersten Halbjahr, vielleicht wenn man das einmal Revue passieren lässt, sich anguckt. Das haben wir natürlich auch gemacht, weil wir in Teilen ja auch diese Trends begleiten, dort auch Produktlösungen empfohlen haben. Und oh Wunder, ist es jetzt zum Beispiel so, dass das Thema Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung, Infrastruktur, insbesondere Energetik anbelangt, das mag auch ein Stück weit Impuls aus dem Iran-Konflikt sein, aber wieder relativ weit vorne ansteht. So, also es ist, dieser Trend war nicht völlig kaputt, er war eben halt so ein bisschen hinten links liegen gelassen. Ein anderer Trend, der leider, muss man ja sagen, Verteidigung, Defense, den wollen wir ja alle nicht, den haben wir uns auch nicht freiwillig ausgesucht, aber er ist nun mal da. Es ist nun mal am Ende mit eins der wichtigsten Dinge, dass wir hier unsere freiheitliche Grundordnung behaupten können. Also brauchen wir eine Verteidigung. Der war sehr, sehr erfolgreich, gemessen an den Aktienkursen in 2025. In 2026 ist das nicht der Fall. Aber hat sich an der weltpolitischen Gemengelage irgendetwas Gravierendes verändert? Nee, hat es nicht. Wäre da zum Beispiel eine Schlussfolgerung, die man treffen könnte, es gab vielleicht eine Übertreibung in 2025 für diesen Trend, aber in 2026 ist er noch da. Also das, finde ich, ist eine ausgesprochen gute und ich glaube am Ende auch positiv ergebniswirksame Übung, sich solche Sachen zu überlegen, sich das anzugucken und dann vielleicht so diese Strategie mit ein bisschen Taktik zu garnieren. Das wäre auch eine Schlussfolgerung. Wir haben ja unserem Ausblick einen Namen gegeben. Chancen nutzen, Resilienz leben. Ich bin ja ganz froh darüber, dass man dieses Thema Resilienz leben nur relativ kurzfristig in diesem Jahr gebraucht hat. Machen wir uns nichts vor. Derzeit sieht das alles ganz, ganz toll aus. Mit Beginn des Iran-Konfliktes sah die Situation ganz anders aus und die Aktienmärkte sind auf Tauschstationen gegangen. Da war es natürlich gut, dass diese Portfolien robuster aufgestellt waren. Vielleicht ist das eine weitere Erkenntnis. Das ist ja so ähnlich wie bei einer Versicherung. Ne? Bei einer Versicherung fragen Sie ja auch nicht 4 oder 5 Mal im Jahr, warum Sie eigentlich eine Haftpflichtversicherung haben. Ist ja gar nichts passiert. Oder warum haben Sie eine Gebäudeversicherung? Können Sie auch sagen, das Haus ist ja wieder nicht abgebrannt in diesem Jahr. Also brauche ich diese Gebäudeversicherung noch? Das ist der falsche Angang bei diesem Thema Resilienz. Man muss eher die Frage stellen, ist es mir wichtig, dass meine Vermögensstruktur eine Resilienz aufweist? Und wenn ich diese Frage mit Ja beantworte, muss ich und sollte ich vielleicht nicht jedes Mal fragen, brauchte ich jetzt Resilienz? Falscher Angang. Das machen wir mit anderen Dingen eben halt auch nicht, sondern sagen wir eben halt, ja, ich habe mich einmal dafür entschieden, dass ich bestimmte Dinge versichere. Oder ich habe mich einmal dafür entschieden, weiß ich nicht, den Bund fürs Leben einzugehen. So, und wenn das gut klappt, hinterfrage ich ja auch nicht, jeden dritten Tag war das eigentlich eine gute Entscheidung. Nee, ich habe mich dafür entschieden und irgendwie klappt das auch ganz gut. So, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, weil ich ganz, ganz häufig jetzt eben halt auch von Kundinnen und Kunden angesprochen werde. Was soll das eigentlich mit dieser Resilienz? Darum geht's nicht. Wenn man der Meinung ist, dass man diese Schwankung, diese Volatilität und die dann am Ende ja bedeutet, dass man eigentlich nur risikobehaftete Anlageklassen berücksichtigt. Wenn man die haben möchte, ja, dann brauche ich keine Resilienz. Das ist aber, wie gesagt, nicht mein Votum. Ich glaube schon, dass man sie braucht.
Ja, das heißt, da war jetzt unglaublich viel drin. Tatsächlich, ich hatte mir ein paar Fragen nochmal notiert. Wenn Sie diese Punkte so nicht auf den Tisch packen, dass ich da nochmal nachfrage, Stichwort, welche Rolle spielt Diversifikation? Ich würde sagen, das haben wir geklärt. Hat das erste Halbjahr auch einmal mehr gezeigt, dass kurzfristige Prognosen häufig überschätzt werden, hätte ich auch gesagt. Haben wir geklärt und Sie sagen gleich beim letzten Punkt, ob Sie es anders sehen. Ich sag, ja, Disziplin bleibt häufig wichtiger als Market Timing.
Klar, so Market Timing, das versuchen ja ganz, ganz viele, ne? Muss man ehrlicherseits sagen. Ich sage auch immer so, wenn mich dann eben im Freundeskreis oder auch im Kreis der Hasbro-Kunden mich jemand anspricht, so Market Timing hier und da und geht's jetzt runter, geht's jetzt rauf. Das kann man alles machen. Wenn man das dann eben halt noch mit einzelnen Aktien macht, dann muss man sehr, sehr viel Zeit investieren und dann muss man eben halt auch akzeptieren, dass dieses Market Timing, das kann erfolgreich sein. Es ist dann auch ein bisschen tag- und raumfüllend. Für einen großen Teil unserer Anlegerinnen und Anleger ist das, glaube ich, nicht so geeignet. Das gibt welche, die machen das ein Stück weit einfach, weil das Spaß bringt, weil das auch ja, so ein bisschen Enthusiasmus ist. Ist alles in Ordnung, die auch erfolgreich sind, muss man ganz deutlich sagen. Aber für die Vermögensstruktur als solche ist das ein Thema, was eher nachgelagert ist.
Wenn ich jetzt an Vermögensaufbau denke, vielleicht auch im Speziellen die Altersvorsorge, um mal den Blick weg von den letzten 6 Monaten hin, vielleicht zu den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren zu lenken, hätte ich mich fast da hinreißen lassen, dass ich sage, du hast eine Laufzeit von 20 Jahren und länger. Wir sprechen über Altersvorsorge ratierlich, monatlich, vielleicht aus dem Cashflow. Kann man durchaus, das ist auch valide, glaube ich, über eine 100%ige Aktienquote zumindest nachdenken, diskutieren. Und in Deutschland wird ja aktuell auch wieder intensiv über kapitalgedeckte Altersvorsorge, ja und sogar das sogenannte Altersvorsorge-Depot diskutiert. Ist das aus Ihrer Sicht grundsätzlich der richtige Weg?
Ja, es ist möglicherweise nicht nur der richtige Weg, sondern es ist der einzige richtige Weg. Also wir haben da, glaube ich, gar nicht so viel andere Möglichkeiten, weil das ganze Thema Altersvorsorge, muss man ja ehrlicherseits sagen, das ist natürlich ein extrem politisches. Das ist ja logisch, dass das ein extrem politisches ist. Es betrifft eben halt eine sehr hohe Anzahl von Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die eben halt jetzt irgendwann in Rente gehen oder schon in Rente sind. Das ist die eine Facette. Die andere Facette ist, dass das jetzige System halt, und da geht es gar nicht darum, ob ich das gut oder ob ich das schlecht finde, rein aus übergeordneter Betrachtung ist das halt nicht mehr finanzierbar. Und wir müssen ganz deutlich sagen, wenn wir dieses System, und da gibt es ja jetzt erste Ansätze, was ich sehr begrüße, wenn wir das nicht breiter aufstellen, wenn wir das nicht reformieren, dann kann das zukünftig nicht mehr funktionieren. Und es ist eben halt auch nicht so, am Aktienmarkt, habe ich gesagt, können alle gewinnen. Hier können nicht alle gewinnen. So, also wir müssten dann wirklich einer Generation, nämlich der Generation, die heute arbeitet, haben ja diesen Generationenvertrag, wehtun. Oder wir müssten der anderen Generation, die heute nicht mehr arbeiten kann, nicht mehr arbeiten will, wehtun. So, also am Ende brauchen wir ein intelligentes Reformpaket, wo wir beide Belange, beide Bedürfnisse von beiden Bevölkerungsgruppen, der Arbeitenden und der Rentnerinnen und der Rentner, miteinander kombinieren und wo wir uns anders aufstellen, als wir heute aufgestellt sind.
Wir wollen ganz sicher kein Politik-Podcast hier machen. Machen wir auch nicht. Bleiben am Kapitalmarkt. Es drängt sich für mich dennoch die Frage auf, warum jetzt Länder, nehmen wir mal Schweden, nehmen wir Norwegen mit dem Staatsfonds, USA, einige kennen es mit 401k, seit Jahrzehnten und selbstverständlich am Kapitalmarkt aktiv. Da drängt sich doch schon die Frage auf, ja, wieso machen die das eigentlich und wir jetzt? Oder andersrum gefragt, welche Erfahrungen können wir von diesen Ländern übernehmen?
Also ich glaube, dass alle Altersvorsorgeprogramme, Säulen, die in fremden Staaten erfolgreich betrieben werden, eigentlich mehr oder weniger die gleiche Ausprägung haben. Das muss man einfach mal akzeptieren. Es gibt in aller Regel eine staatliche Säule, die da heißt, wir machen sowas Ähnliches, das Wort ist jetzt ein bisschen verbraucht, wir machen sowas Ähnliches wie eine Grundsicherung. Die kann höher sein, die kann niedriger sein. Da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Das ist die immer wieder die erste Säule. Dann kommt die zweite Säule und das ist die Regel, sogar verbindliche, betriebliche Altersvorsorge. Das heißt, der Betrieb, mit anderen Worten, der Arbeitgeber, ist zu einem bestimmten Prozentsatz dazu verpflichtet, Altersvorsorge für den Arbeitnehmer zu betreiben. Diese Säule ist schon mal sehr, sehr häufig gekoppelt mit Engagements am Aktienmarkt. So, und dann kommt eben halt die dritte Säule dazu, dass man eben halt auch privat etwas für die Altersvorsorge tun sollte und tun kann. Ich glaube, warum ist das derzeit so misslich? Es gibt unterschiedliche Gründe. Ich glaube, wir haben kein Erkenntnisproblem. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir wissen, dass dieses System zu reformieren ist. Wir wissen halt nicht, wie weit wir gehen können und wie wir den unterschiedlichen Interessensgruppen gerecht werden können. Am Ende aller Tage werden auch wir, da gibt es ja jetzt auch erste gute, muss man wirklich sagen, erste gute Ansätze, dieses Drei-Säulen-Modell gehen, favorisieren und umsetzen. In welcher Breite, in welcher Tiefe, weiß ich nicht, das sind politische Entscheidungen. Es ist nicht hilfreich, wenn man bestimmte Dinge einfach ausklammert. Ne? Also wenn man einfach sagt, Demografie spielt keine Rolle, dann kommen wir nicht weiter. Ne? So, man muss halt einfach anerkennen, dass wir hier in Deutschland ein demografisches Thema haben. Und das werden wir auch kurzfristig nicht korrigieren können. Und es dauert auch zu lange, dass sich das wieder von selbst einfasst. Müssen wir was tun? Ja, wir brauchen irgendwie mehr Kinder, aber da können wir jetzt nicht drauf warten. Also wir müssen das akzeptieren. Demografie ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir müssen ein Stück weit vielleicht auch unsere DNA verändern, indem wir sagen, Aktien sind keine Spekulationsobjekte, sondern sind halt auf lange Sicht sehr, sehr renditeträchtige Anlagen, mit denen man eben halt einfach, weil sie mehr Rendite versprechen, dementsprechend auch höhere Erträge erzielen kann. Unsere DNA geht da ja eher so, das Geld darf nicht weniger werden. Wir müssen akzeptieren, dass wenn wir in Produktivkapital uns engagieren, dass das Schwankungen unterworfen ist. Das müssen wir akzeptieren. Und wenn wir diese Schwankungen nicht haben wollen, dann macht es keinen Sinn, mit irgendwelchen Instrumentarien, und ich habe diesen Beruf hier irgendwie mal gelernt von der Pike auf, ich kenne genug Instrumentarien, kenne genug Möglichkeiten, Schwankungen rauszunehmen. Die Wahrheit ist aber, da geht ein Großteil der Rendite verloren, weil ein Großteil besteht eben halt aus das Thema Schwankungen. Und wer bereit ist, Schwankungen zu akzeptieren, bekommt dafür eine Risiko. Und diese Risikoprämie heißt am Ende eine höhere Rendite. Und wir müssen vielleicht auch so ein bisschen an unserer DNA arbeiten, dass das Produktivkapital erstmal was Gutes ist. Und wir leben vielleicht auch zu lange in der Vergangenheit, dass dieses System ja mal sehr, sehr positiv gewesen ist und dass wir dieses System einfach immer weiter ausgeweitet haben, dass wir das geschröpft haben. Und manchmal hilft auch Geschichte. Wir müssen uns halt auch einfach mal die Frage stellen, das ist ganz, ganz lange her, warum haben wir eigentlich mal Altersvorsorge eingeführt? Und zu welchen Bedingungen haben wir sie eingeführt? Was sollte sie leisten? Und was war denn der nächste Fehler? Denn also das war kein Fehler, sie einzuführen. Das war eine hervorragende Entscheidung. Der Fehler war sicherlich zu glauben oder so, dass wir nie ein demografisches Problem bekommen. So, aber dieser Generationenvertrag, der beruht eben halt darauf, dass es kein demografisches Problem gibt. Und wenn es nun mal da ist, dann kann der so in der Form nicht mehr funktionieren. Und das Anspruchsverhalten, das ist bei mir auch vorhanden, völlig klar, das ist zu hoch, ne? Also, und ich glaube, man kann diese Diskussion, die super, super wichtig ist, weil wenn wir das Thema Altersvorsorge nicht hinbekommen, dann haben wir ein Generationenproblem. Wenn wir das Thema Altersvorsorge nicht hinbekommen, dann haben wir aber auch ein Problem im Staatshaushalt. Und damit haben wir ein Problem in Deutschland, weil wir kein Geld mehr für Investitionen haben, weil es eben halt alles in die nicht vorhandenen Rentenkassen geht. Ne? Das ist ein riesiges Thema und eigentlich macht es Spaß und insofern ist es einfach, weil es gibt halt Beispiele bei anderen Ländern, ob das jetzt die USA sind, ob das Schweden, ob das Norwegen, sind alle ein bisschen anders ausstaffiert, aber eigentlich sind sie überall gleich. Und die erste Maßnahme, die erste Bürgerpflicht wäre, ein Stück weit das zu adaptieren, was gut zu uns passt.
Herr Schimmer, wir sind fortgeschritten in der Zeit. Ja, es gibt mehrere Punkte, wo ich sehr gerne jetzt nochmal nachgefasst hätte, nochmal das Ganze vertieft hätte. Möglicherweise schieben wir das ja auch einfach nur auf die zweite Jahreshälfte. Schauen wir mal, welche Themen links und rechts vom Kapitalmarkt sonst noch so reinkommen. Kurz zum Schluss nochmal zurück zu Ihnen selber. Und zwar, Sie beobachten die Kapitalmärkte ja seit vielen Jahren. Ich hoffe, ich trete Ihnen nicht zu nahe, wenn ich sogar sage, seit Jahrzehnten. Was mich wirklich interessiert ist, sind Sie mit Blick auf die nächsten 10 bis 20 Jahre eher optimistisch oder eher vorsichtig und warum?
Das ist ganz witzig. Ich bin aufgefordert worden für ein Blatt, was wir hier auch bei der HASPA dort auch rausgeben, etwas über Optimismus zu schreiben. So, was natürlich berufsbezogen auch einen Zusammenhang mit meiner Person und mit meinem Schaffen hier bei der HASPA zu tun haben sollte. Also ich bin sozusagen vorbereitet. 2, 3 Sachen dazu. Ich glaube, wenn man nicht optimistisch ist, dann kann man ja auch Unternehmertum und Ähnliches gar nicht befürworten, weil man braucht einen Grundoptimismus. Bin ich jetzt in der Lage, und da kommen wir eigentlich fast zum Anfang unserer heutigen kleinen Podcast-Folge, bin ich in der Lage, das nächste halbe Jahr klar, sauber und deutlich durchzustrukturieren und heute schon sagen zu können, was dann am 31.12.2026 so alles passiert ist in dieser zweiten Jahreshälfte? Nee, bin ich nicht. Bin ich in der Lage, das für die nächsten 5 Jahre zu machen? Nein, bin ich auch nicht. Und dann ist es ja ein bisschen schwierig zu sagen, ich weiß das für die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre. Nee, weiß ich natürlich nicht. Was wir machen einmal im Jahr einen Langfristausblick. Man nennt das auf Neudeutsch Secular Outlook. Da versuchen wir, solche Dinge abzugreifen, die vom Grundsatz her dort dementsprechend Punkte geben, aber eben halt auch bestimmte Sachen dann nicht so gut erscheinen lassen. Am Ende aller Tage, glaube ich, braucht man dafür dann auch, dass das Sprichwort Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Das heißt, das, was in der Vergangenheit vom Grundsatz her gegolten hat, dafür gibt es immer wieder mit kleinen Irrungen und Wirrungen, gibt es wahrscheinlich die größte Bestätigung, dass das auch in der Zukunft passieren wird. Und da glaube ich einfach, dass es weiterhin Unternehmen gibt. Da glaube ich auch, dass es weiterhin Handel geben wird. Und es wird weiterhin technischen Fortschritt geben. Und davon werden diese Unternehmen partizipieren. Das wird sich wiederum in den Unternehmenswerten niederschlagen. Wie die Welt dann geopolitisch aussieht, ob das noch ein Hegemon gibt mit den USA, welche Rolle China spielt, Asien spielt, wie Europa sich gefunden hat oder eben halt auch nicht, das weiß ich alles nicht. Da werden wir uns mit beschäftigen, das ist auch total spannend. Ist jetzt aber gar nicht so entscheidend, wenn ich vom Grundsatz her sage, Unternehmen wird es geben. Und es wird erfolgreiche Unternehmen geben. Und das wird sich am Ende dann auch sicherlich mit Schwankungen bei deren Aktienmarktbewertungen niederschlagen. Insofern bin ich da komplett positiv.
Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Schönes Schlusswort. Herr Schimmer, ich sage herzlichen Dank für Ihre Zeit und vor allem für Ihre Einschätzung. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie auf Kurs gerne auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn Sie Fragen, Themenwünsche und Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an kapitalmarkt@haspa.de. Weitere Einschätzungen wie dem am Anfang angeteaserten Halbjahresrückblick finden Sie auf haspa-kapitalmarkt.de. Diesen und natürlich weitere Expertisen unseres kompletten Kapitalmarktteams. Sie finden dort Analysen und Publikationen. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie informiert, nutzen Sie Chancen und leben Sie Resilienz. Tschüss. Und wie immer gilt, wichtiger Hinweis, die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Alle Einschätzungen geben die Meinung der Gesprächspartner zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder und können sich jederzeit ändern. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert von Kapitalanlagen kann steigen oder fallen. Anlegerinnen und Anleger können Teile ihres eingesetzten Kapitals oder auch ihr gesamtes eingesetztes Kapital verlieren. Vergangene Wertentwicklungen, Prognosen oder Erwartungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen.